Hallo und herzlich willkommen zum Petspot, der ersten Episode nach dem ersten Spiel in der aktuellen Saison der Patriots 2-8-10. Wir haben das erste Spiel gesehen, gegen die Houston Texans zu Hause gewonnen. Meine Überschrift für das Spiel lautet No Jules, No Problem. Die Off-Season-Narrative, die wir hatten in erster Linie um die Wide Receiver, haben sich nicht ganz so tragisch herausgestellt im ersten Spiel, wie wir es ein bisschen auch befürchtet hatten. Denn die Patriots waren in der Offense gut drauf. Tom Brady mit den 41 Jahren, und da hört man ja auch immer wieder von der sprichwörtlichen Klippe, von der er eigentlich fallen müsste in dem Alter, war nichts zu sehen. Die Defense hat einen sehr guten Eindruck gemacht, und all das wollen wir heute für euch besprechen. So soll das die komplette Saison laufen, dass ihr nach dem Spieltag da von uns die Analyse bekommt, den Ausblick auf das nächste Spiel, auch das gibt's heute, sodass ihr als Patriots-Fans optimal vorbereitet seid. Damit ein herzliches Hallo auch an dich, Christian.
Jo, hi Felix. Hallo, ihr Pets-Heads. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Weiß nicht, gibt's das so schon? Na egal, Pets-Heads. Gut, dann lassen wir es erstmal.
Dö, ist gescheitert. Wollen wir erst über das Spiel sprechen oder sollen wir chronologisch vorgehen? Denn wir haben ja noch ein paar Sachen, News-Items, die seit unserer letzten Folge wichtig geworden sind vor dem ersten Spiel.
Ich würde sagen, erstmal die News, dann das, die sind ja diese Woche jetzt nicht so lang. Ja. Dann das Spiel gegen Houston und dann der Ausblick auf Jacksonville.
Korrekt, dann fangen wir damit an mit den News. Wir hatten eine, vielleicht die wichtigste News, obwohl, nee, eigentlich nicht. Sagen wir einfach eine News von ein paar. Die Captains wurden benannt, Christian. Und vielleicht erzählst du mal für alle, die vielleicht gar nicht so genau wissen, wer war da sonst mal so Captain, wer ist jetzt Captain, für alle, die vielleicht auch noch nicht so lange die Patriots verfolgen, welche Spieler sind die, die dann immer zum Cointoss laufen dürfen und das machen, was Bill Belichick ihnen sagt?
Ja, also erstmal grundsätzlich, was macht ein Captain? Praktisch eigentlich nicht viel mehr, als tatsächlich zum Cointoss zu laufen. Und ich glaube, die haben auch eine höhere Aufgabe, was oder eine höhere Frequenz, in der sie Interviews geben müssen. Ich glaube, das ist nochmal so ein anderes Ding. Tendenz, sonst machen sie nicht viel. Das ist jetzt, ich meine, beim Fußball ist es ja so, dass der heißt das da auch Captain? Spielführer?
Kapitän.
Kapitän, ja, genau. Dann ja für als Sprachrohr zum Schiedsrichter da ist oder so, das ist im Football eigentlich weniger so.
Der Aggressive Leader, aka Mark van Bommel in seinen besten Tagen, sowas in der Richtung?
So ungefähr. Nein, das ist im Football weniger, da ist das eigentlich mehr so eine Proforma-Sache. Tendenziell wird ein Captain auch vom Locker-Room gewählt, also vom Team selber. Da läuft dann irgendjemand mit einem Wahlzettel rum oder so und dann wird das in den Helm geschmissen oder keine Ahnung, ob die das digital machen oder wie auch immer und ob es da Betrug gibt. Wird auch häufig so ein bisschen gescherzt, dass die Coaches dann die Stimmenzettel zur Auswertung quasi einsammeln und dann danach sowieso den Captain bestimmen, den sie gerne hätten. Also keine Ahnung, wie das so wirklich ist. Interessant ist, dass dieses Jahr Gronkowski, der letztes Jahr das erste Mal Captain war, raus ist, ist jetzt nicht mehr Captain und Hightower ist es auch nicht mehr. Bei Gronk wundert es mich so ein bisschen weniger. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er zum einen durch seinen Holdout-Gedöns und so ein bisschen an Renommee vielleicht verloren hat oder an Ehrwürdigkeit, wie man auch immer das nennen möchte. Und dann hat er ja auch noch die unschöne Personal-Foul-Attacke gegen, hieß er White, der Cornerback der Bills? Habe ich das richtig im Hinterkopf?
Ich glaube schon, ja.
Ja, Tre'Davious White, glaube ich. Das ist jetzt nicht unbedingt eines Captains würdig, insofern. Und bei Hightower ist das so ein bisschen was anderes. Da wundert mich das wirklich, dass er jetzt nicht wieder Captain ist. Aber ich würde jetzt auch nicht zu viel draus machen. Kommen wir lieber zu den Neuen. Sowohl James White als auch Pat Chung sind jetzt neue Captains geworden dieses Jahr und reihen sich ein in David Andrews, Tom Brady natürlich, Devin McCourty und Matthew Slater, der eigentlich schon seit Jahren, glaube ich, Captain ist für die Special Teams Unit.
Genau.
Also insofern, James White ist sicherlich ganz nett, ne? Also der ist ja auch wirklich ein sehr solider Patriot-Spieler, eigentlich so ein Modell-Scatback, ne?
Genau. Und Matthew Slater ist der, ja, das Sprachrohr, der nach dem Spiel alle zum Gebet einberuft, der nachher dann in der Umkleidekabine den berühmten Ruf oder das berühmte kommt zusammen und wir freuen uns alle über den Sieg ausruft. Er ist derjenige, der so ein bisschen, was das angeht, wahrscheinlich so von Bill Belichick dann auch so ein bisschen protegiert wird, indem er dann eben diese Sachen machen darf.
Tammy, how do we feel about being 1-0?
So ungefähr darf er das dann machen. Manchmal ein bisschen langsam wird es ein bisschen langweilig, muss ich sagen, aber okay, das ist halt deren, ist halt das Ding und da ist Matthew Slater eben der Frontrunner. Genau, also die Captains haben wir. Eine deutlich interessantere Sache hat sich vor dem ersten Spiel, kam dann aber erst kurz danach raus, ereignet, und zwar Jason McCourty, der ja in der Offseason relativ wenig zu sehen war, auch jetzt im ersten Spiel gegen die Texans sehr, sehr wenig gespielt hat, am Ende zwar ja den Hail Mary-Versuch von Deshaun Watson noch abgewehrt hat, aber ansonsten ist er eigentlich gar nicht aufgefallen. Er hat vor dem ersten Spieltag seinen Vertrag abgeändert und verzichtet auf etwas Geld, hat einige Sachen in Incentives umgewandelt. Können das mal ein bisschen besprechen, Christian. Und zwar bekommt er $200,000 für 40% der Defensive Snaps, wenn er die spielt. Das ist als likely to be earned gerankt, weil er bei den Browns in der Vorsaison, man betrachtet immer die Vorsaison, 81% gespielt hatte. Und dann kann er noch weitere, ich glaube, wenn er 50% der Snaps spielt, kriegt er nochmal 200.000, bei 60 nochmal 200.000, bei 70 nochmal 200.000. So ungefähr. Also Roster-Bonuses hat er schon bekommen und insgesamt wurde sein Vertrag etwas reduziert und er kann trotzdem, was aber jetzt nicht so wahrscheinlich ist, wenn er all diese Snaps spielen sollte in der Defense, bis zu 3,3 Millionen verdienen.
So wie ich das verstanden habe, kann er sogar mehr verdienen, oder? Also er hat sein Base-Salary wurde reduziert von 2,375
auf 1,6.
Auf 1,6 und er kann 1 Million in den Incentives dazu verdienen, oder? Oder sind es nur 800.000?
Nee, 1 Million.
Ja, also kann er sogar ein bisschen mehr am Ende dabei rausbekommen, was ich jetzt nicht unbedingt für sehr wahrscheinlich halte. Denn jetzt im ersten Spiel hat er nur 6 Snaps in der Defense gespielt und 8 Snaps in Special Teams. Das ist weit sogar von der untersten Incentive-Stufe entfernt. Also,
ja, aber ja, das Incentive richtet sich nach den Defensive Snaps. Also er muss da wirklich Defensive Snaps spielen.
Stimmt, das recht.
Da reicht es nicht, wenn er im Special Teams eingesetzt wird. Also ich glaube, er, so wie sich das jetzt darstellt, es sei denn, es gibt da größere Veränderungen noch. Das kann natürlich immer sein bei den Patriots. Wird es schwierig für ihn, das zu erreichen. Zumindest sagen wir mal 50-60% der Snaps zu erreichen, um dann noch ein bisschen Geld rauszuholen. Es sei denn, einer der Corner, die jetzt gespielt haben, die vor ihm sind, noch momentan im Ranking, und das hoffen wir natürlich nicht, sollte sich verletzen. Dann würde er natürlich deutlich mehr spielen.
Ja, zumindest in dem Spiel hat Jonathan Jones deutlich mehr gespielt. Er war der dritte Cornerback und hat die Hälfte aller Snaps sogar gespielt.
Und hat mich auch sehr überzeugt, Jonathan Jones, muss ich sagen. Also der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht und war in der Coverage wirklich sehr, sehr gut dieses Mal.
Ja, definitiv. Da bin ich dabei.
Genau. Ja, oder wolltest du noch was sagen jetzt zu Jason McCourty?
Nö.
Okay, gut, dann gucken wir weiter. Oder können wir eigentlich zum Spiel gehen? Hattest du noch?
Ja, Duke Dawson ist noch auf der Injured Reserve gelandet. Ist wohl ein starker Kandidat, wieder zurückzukommen. Also du hast ja die Möglichkeit, zwei Spieler, die auf der Injured Reserve sind, die nicht während des Training Camps auf die Injured Reserve gesetzt werden, wieder zurückzuholen nach 8 Wochen.
Zu Woche 9, ja, genau.
Beziehungsweise nach 6 Wochen können sie wieder anfangen zu trainieren. Und sobald dann einer dieser Spieler, der auf Injured Reserve war, anfängt zu trainieren, geht eins von diesen Tickets, quasi von den beiden Tickets, die wieder zurückzuholen, verloren für den Spieler drauf. Und dann frühestens 2 Wochen, nachdem sie angefangen haben zu trainieren, kannst du sie wieder aktivieren und dann rücken sie wieder in den 53-Mann-Kader rein. Das kurz zur Erklärung zu der Injured Reserve, weil das ist ja schon ein etwas etwas weitergehendes Thema. Ich weiß nicht, ob alle von euch das schon kennen, dieses Thema. Aber das ist Duke Dawson. Wenn wir gerade bei Injured Reserve sind, wollen wir direkt auf Hill eingehen?
Ja, dann lass uns das abhaken. Jeremy Hill, Running Back, der Patriots, der ganz okayes Spiel gemacht hatte eigentlich, beziehungsweise relativ gut dafür, dass er nur 4 Rushing Attempts hatte, hat er 25 Yards erlaufen. Besonders wichtig waren seine Yards auf jeden Fall zum Ende des zweiten Viertels, als die Patriots dann nochmal ihren Two-Minute-Drill gestartet haben. Er hat sich dann, nachdem Gronk später im dritten Viertel war das, glaube ich, ne, den Ball, die Seam Route gelaufen ist und den Ball gefangen hat von Brady, ihn dann relativ schnell wieder verloren hat, gefumbelt hat und dann ist eben Hill hinterhergelaufen, wollte den Ball recovern und dann hat eben der gute James Devlin, Fullback der Patriots, das Knie zerschossen und Jeremy Hill ist raus für dieses Jahr mit einem Kreuzbandriss.
Ja, das ist sicherlich etwas beunruhigend. Also zum einen, weil Jeremy Hill wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Also es hat mich sogar leicht überrascht. Also ich habe viel von ihm gehalten und das hat mich so leicht positiv überrascht. Das ist natürlich sehr gut, 4 für 25, aber ist natürlich auch viel zu wenig, um irgendwie da auf die Zukunft zu schließen. Das ist die Sample Base zu gering für. Er hat auch noch einen Pass gefangen für 6 Yards. Das ist dann ja in dem Fall eher Standard. Aber ja, nicht so ganz so optimal, nicht so ganz so schön. Die Running Back Tiefe wird ein bisschen geringer, gerade mit der fraglichen Gesundheit von Sony Michel und seinem Knie. Aber tendenziell noch ist die Tiefe im Running Back Core super. Ne? Wir haben Rex Burkhead, wir haben James White, wir haben Sony Michel und das war's dann auch schon. Ne? Noch Webb ist, glaube ich, noch im Practice Squad. Ne?
Genau, Webb könnte man noch hochziehen. Genau.
Also noch ist gut, aber wenn man halt bedenkt, dass Running Back sich ganz gerne mal verletzen, würde man in Woche 2, glaube ich, lieber mit mehr als 3 soliden Startern starten. So, ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
Genau. Eine Sache habe ich noch, was so ein bisschen in Richtung Injury geht. Ich hatte mir so ein bisschen Sorgen gemacht um Marcus Cannon, der während des Spiels häufiger rausgegangen ist. Dann wurde er am Unterschenkel, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen hatte, behandelt. Ich weiß nicht, ob das Kühle war oder also Kühlpads oder Wärme, könnte es auch sein. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er nicht durchgespielt, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen war. Und LeAdrian Waddle hat ihn auch nicht sonderlich gut vertreten. Also man hat gesehen, wenn Cannon raus war, hat J.J. Watt ganz besonders, aber auch Jadeveon Clowney relativ schnell dann die Right-Tackle-Position mit Waddle angegriffen und hatten da dann auch in der zweiten Hälfte sehr, sehr viel Erfolg. Konnten Brady da das ein oder andere Mal wirklich unter Druck setzen und auch sacken. Also das, ja, er kam zwar zurück, Marcus Cannon, aber ist auf jeden Fall was, wo man ein Auge drauf haben muss, wenn er da schon das erste Spiel nicht komplett durchspielen kann.
Ja, vielleicht ist es aber auch eine Sache, er war das ganze Training Camp limitiert und es könnte auch eine Sache sein, eine der wenigen Injury-Situationen, die im Laufe der Saison besser werden könnte. Meistens ist es ja so, dass man sagt, okay, Verletzungen werden in der Saison nicht besser. Aber das könnte eine sein, die ja noch nicht so ganz ausgeheilt ist, die einfach noch so ein bisschen Zeit braucht. Und ich habe auch im Vorfeld gehört von vielen Leuten, dass sie davon ausgehen, dass die Situation um Cannon, dass er quasi gemanagt wird, ein bisschen langsam reingeworfen wird. Und es wirkt auch so ein bisschen so, als wenn das so alles im Großen und Ganzen doch eher so precautionary war, also vorbeugend, denn tatsächlich einer Verletzung anhaftend. So ein bisschen das Gefühl und die vielleicht auch Hoffnung habe ich.
Genau, dann starten wir doch ins Spiel, Christian.
Ja.
Was wir uns überlegt haben, was wir diese Saison für euch machen wollen, ist so eine kleine Rubrik immer zu den Spielen, damit wir nicht einfach nur über die Spiele reden und das dann vielleicht auch so ein bisschen durcheinander wirkt für euch, die uns ja auch zuhören. Haben wir das so ein bisschen, neben natürlich, dass wir auch über so ein bisschen ins Quatschen kommen, das wollen wir nicht irgendwie rausstreichen, aber wir haben uns überlegt, wir machen eine Rubrik gut, schlecht und verletzt, also the good, bad and injured. Jetzt haben wir über die Verletzungen schon so ein bisschen gesprochen, aber die beiden anderen Sachen, also was uns gut aufgefallen ist und was uns negativ aufgefallen ist, wo man ein Auge drauf haben müsste, das wollen wir auf jeden Fall für jedes Spiel immer so ein bisschen vorbereiten für euch. Bevor wir das machen, aber vielleicht erstmal so ein generelles Feeling, Christian, das Spiel Patriots, Texans, wie hast du es gesehen, wie hast du es empfunden?
Ja, also ich war insofern positiv überrascht, als dass es für mich so ein Standardspiel aus der Mitte der Saison gegen einen mittleren bis etwas besseren Gegner war und das gewonnen wurde. Also so ein Feeling hatte das für mich. Das hatte halt nicht so ein Feeling wie ein September-Spiel, denn in den September-Spielen tendieren die Pets halt doch ganz gerne dazu, zu verlieren vor allen Dingen und zum anderen auch sloppy zu spielen, also nicht ganz so konzentriert, leichte Fehler drin, die hatten wir jetzt auch hier gehabt, aber halt eher von Kandidaten, die naja, im November halt nicht mehr Teil des Teams sind, dann auch zu einem großen Teil. Beziehungsweise Special Teams Play könnte man in dem Fall noch anfügen, dass war generell nicht so gut, ne? Also in der Kickoff-Return war jetzt nicht so optimal.
In die Analyse.
Insgesamt ein sehr positiver Eindruck. Es ist, glaube ich, nicht so schwer, Sachen für die Bad-Seite zu finden hier.
Genau, also meine Überschrift war ja No Jules, No Problem. Also wir haben ja im Grunde genommen jedes Jahr, wenn wir über die Patriots sprechen, eine Personalie, die sehr, sehr viel bestimmt. Also wenn man jetzt mal diese Saison das ganze Gronk-Thema mit seiner Vertragsverlängerung oder überhaupt spielt er weiter etc. pp. Brady ist standardmäßig auch immer Thema, Bill Belichick ist auch immer Thema, dass er ganz böse ist zu allen. Wenn man das mal rausrechnet, hat man immer jedes Jahr im Grunde genommen so eine Story, die um die Patriots aufgebaut wird. Ob es jetzt irgendwie eine Sperre ist von Brady vier Spiele, ob es Gronk ist er heile oder nicht. Generell Abgänge, wie sollen die überhaupt kompensiert werden? Jetzt dieses Mal haben wir Julian Edelman, der wichtigste Receiver eigentlich in den letzten Jahren für Tom Brady, der gesperrt ist für vier Spiele, und die anderen Receiver, die quasi reingebracht wurden, gehen entweder direkt zwei Tage später in Rente, so wie Eric Decker, oder schaffen es eben nicht zu überzeugen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen besorgt auch, was die Wide Receiver Sache angeht, aber war dann insgesamt sehr, sehr erleichtert, als ich zumindest nach den ersten Drives gesehen hatte, dass die Patriots einen Plan haben, wie sie das kompensieren können. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Also, soll ich jetzt mal mit der Liste anfangen?
Ja,
das Gute würde ich, würd ich auf jeden Fall Tom Brady setzen. Ich meine, der wird häufig auf der Liste landen.
Ja.
War jetzt auch nicht unbedingt das beste Spiel, das er jemals in seinem Leben abgeliefert hat. Wahrscheinlich war es noch nicht mal unter den besten 20% seiner Spiele. Aber man muss es ja auch so ein bisschen an den gegebenen Umständen messen. Und da muss man einfach sagen, er ist halt mit drei wirklichen Wide Receivers ins Spiel gegangen. McCarron ist nochmal eine besondere Spalte in der negativen Abteilung. Und hat halt mit Gronkowski und mit Dorsett als Passempfänger relativ viel gewuppt, ne? Hogan ist ziemlich untergetaucht. Ich glaube, er hatte nur einen Catch und eine DPI hat er gezogen. Also der war jetzt nicht so wirklich relevant in dem Spiel. Und natürlich die Scatbacks haben natürlich auch einiges gerissen, beziehungsweise die Running Backs als Passempfänger. Und das gegen eine Defense, von der wir ja zumindest gedacht haben, dass sie stark ist. Das wird sich natürlich auch noch zeigen müssen in der Zukunft, aber sie hat sich jetzt nicht sonderlich stark präsentiert, zumindest die Pass-Defense nicht und der Pass-Rush nicht von den Texans.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich habe das auch als auf jeden Fall guten Punkt als allererstes Tom Brady. Mit den 41 Jahren war er, wie man so schön sagt, laser-sharp, also extrem effizient in seinem Passspiel, sehr, sehr genau, muss ich sagen, in seinem Passspiel. Es gab jetzt eine kleine Kolumne in einer deutschen Boulevardzeitung von jemandem, der auch hier in Deutschland häufiger Spiele moderiert auf einem Fernsehsender, der mit seiner Kolumne die reißerische Überschrift hatte, noch viel Sand im Getriebe bei vor allen Dingen Tom Brady. Was er argumentiert mit, ist ja auch kein Wunder, der ist 41 Jahre. Ich muss sagen, Tom Brady war verdammt stark und extrem sicher, und die Interception war ganz klar der Ball in der Line of Scrimmage getippt, also
Die Interception geht ja, glaube ich, noch nicht mal ein in seiner Kolumne, ne? Also
nee,
ich
vor allen Dingen diese Pässe über die Mitte, diese Crossing Routes, ob das jetzt von Receivern ist oder auch von Running Backs, wie in dem Fall James White, ist Brady, wenn du ihm 100 Mal diesen Pass gibst, wirft er ihn 99,9 Mal genau dahin, wo er hin muss, und eigentlich wird er in dem Moment nie intercepted, und deswegen war es relativ schnell klar, dass irgendwas passiert sein musste bei diesem Pass, und wir haben dann in der Zeitlupe gesehen, dass er, wie gesagt, an der Line of Scrimmage getippt wurde und deswegen eben intercepted werden konnte überhaupt. Und ansonsten hat Brady verdammt stark gespielt, und was du gerade meintest mit der Defense, ich fand die Texans Defense schon ganz gut. Also sie waren nicht schlecht und sie haben auch viele Sachen probiert, was gut war, haben viel verschiedene Looks gegeben den Patriots und haben in der zweiten Halbzeit es auch geschafft, Tom Brady da deutlich mehr unter Druck zu setzen. Von daher würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass es so mittelmäßig war, die Defense.
Ja, ich weiß nicht, ich habe eine etwas andere Ansicht. Also ich finde, dass der Pass Rush von den Texans nicht stark genug war. Und das war das große Problem. Aber jetzt noch eben kurz, um das mit der Kolumne abzuschließen. Ein Satz, vor allem Brady wirkte noch etwas eingerostet. Naja, gut, ich weiß nicht, was er für einen Auftrag hat, was er da schreiben soll in der Kolumne und wie tief er in gewisse Themen reingehen soll und ob er vielleicht in eine gewisse Richtung, vielleicht reißerisch, den Auftrag hat, das zu formulieren. Aber deutsche Coverage von der NFL ist halt immer noch schwierig, würde ich das mal nennen.
Schwierig, ja, das ist, das trifft es gut. Aber was ich mir auf jeden Fall noch als gut aufgeschrieben habe, auch bezüglich des Pass Rush, Trent Brown, der neue Left Tackle der Patriots, hat einen verdammt starken Job gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel gegen Jadeveon Clowney gespielt, der sehr, sehr stark ist, der auf jeden Fall ein Top Pass Rusher ist, der mit Sicherheit Spiele auch entscheiden kann und der auch in den letzten Jahren die Patriots gehörig unter Druck gesetzt hat, auch im letzten Jahr in dem Regular Season Game. Und Trent Brown hat eine verdammt starke Leistung gezeigt.
Ja, definitiv.
1 gegen 1 ohne Hilfe durch irgendeinen Tight End hat er im Grunde genommen Jadeveon Clowney, Entschuldigung, in der ersten Halbzeit fast komplett rausgenommen aus dem Spiel.
Ja, Jadeveon Clowney ist ja auch in einem Contract Year, das heißt, sein Vertrag läuft nach diesem Jahr aus. Es ist häufig so, dass Spieler, die jetzt halt wirklich um einen neuen Vertrag dann spielen, besonders motiviert in die Saison reingehen und in der Regel auch eine bessere Leistung abliefern können. Auf jeden Fall Thumbs up für Trent Brown, das war echt eine super Leistung. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht, denn auch er ist in einem Vertragsjahr drin. Er hat auch nur noch dieses Jahr Vertrag. Und er könnte so ein Kandidat sein für eine in der Saisonverlängerung, dass die Patriots quasi in der Saison an ihn herantreten und ihm einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag anbieten. Ist ein bisschen fraglich, denn oft wird seine Arbeitsmoral so ein bisschen als nicht so ganz so gut existent unterstellt. Das war so ein bisschen das Label, das er in San Francisco bekommen hat, dass er so, nicht so leicht zu motivieren ist. Und solchen Spielern gibt man in der Regel nicht so gerne lange Verträge, weil das ein Risiko ist. Aber ja, sehr positiv. Ich fand, Waddle hat sich gemessen daran, dass er gegen J.J. Watt gespielt hat, auch nicht unbedingt so schlecht geschlagen. Also
nein, er hat sich nicht schlecht geschlagen, aber ich wollte das sagen, im Gegensatz zu Marcus Cannon war das natürlich schwierig dann und ich glaube auch für die Patriots schwierig zu adjusten und man hat gesehen in den ersten Spielen, in den ersten Plays, in denen dann Waddle reinkommt, wird es immer ein bisschen brenzliger dann und die Texans haben das auch gut gemacht. Also ich meine, die Texans sind eine Defense, die bringen eigentlich seltenst extra Pressure, bringen seltenst einen Blitz. Und
brauchen sie auch in der Regel nicht.
Ja, deswegen, also mit J.J. Watt. Und man hat dann gesehen, okay, Cannon geht raus und dann ist es häufig so, dass J.J. Watt versucht hat, direkt eben Waddle zu attackieren. Mhm. Von daher, klar, Waddle ist solider Right Tackle auf jeden Fall für die Patriots, aber gemessen an Marcus Cannon, ein bisschen weniger.
Wir müssen uns mal notieren, welche Namen wir alle unterschiedlich aussprechen. Du sagst Waddle und ich sag Waddle. Und das ist immer ganz lustig. Das hört sich dann nämlich immer direkt so komisch an für mich, wenn ich das bei dir dann anders höre. Aber ist auch nur so ein random thing aside. Alles gut.
Vielleicht können wir Lautschriften uns notieren.
Ja, können wir auch machen. Aber das ist dann wieder zu viel Aufwand. dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Pick. Ich meine, das ist auch relativ offensichtlich, ne? Also wir haben jetzt Tom Brady und die Pass Protection. Ich fand die Pass Defense auch echt interessant. Speziell Stephon Gilmore hat mir gut gefallen. Also echt ein gutes Spiel gemacht. Auch wenn er natürlich einiges zugelassen hat. Ich glaube, Hopkins hatte am Ende doch einige Yards angesammelt. Lass mich mal eben kurz schauen. Das waren
8 für 78 hatte Hopkins.
Ja gut, das ist jetzt, damit kann man zufrieden sein, ne?
Absolut.
Natürlich könnte man sagen, gut, ein Number One Corner, der sollte auch den Number One Wide Receiver jetzt nicht 80 Yard geben, aber es sind auch 8 Versuche, ne? Und es war nicht irgendwie einer 78 Yards Touchdown oder so. Das ist war schon echt cool. Und auch, du hast es eben schon gesagt, dass Jones sich gut geschlagen hat, sehe ich ähnlich. War so nicht zu erwarten, denn im Prinzip ist die Passverteidigung im letzten Jahr, also ich war mit ihr phasenweise zufrieden, aber in diesen Klatschmomenten nicht so richtig, speziell im Super Bowl. Und Und im Prinzip hätte ich jetzt im Vorfeld gedacht, dass die Passverteidigung nicht unbedingt besser geworden ist. Also man hatte zwar die Hoffnung mit McCourty, aber als man dann im Training Camp gesehen hat, dass er kaum spielt, ist das auch wieder fraglich geworden. Und Eric Rowe jetzt als zweiten Corner hätte ich jetzt auch eher als Downgrade gegenüber Malcolm Butler betrachtet, aber sie hat überrascht. Und man muss aber allerdings auch dazu sagen, dass Watson, viele Bälle, der war eingerostet. Der hat viele Bälle ein paar Meter zu hoch geworfen oder zu weit nach rechts geworfen oder auch die falschen Reads gehabt. Ne?
Absolut, ja. Also hat den Touchdown auf jeden Fall auf den Tight End absolut verpasst. Der war auch.
Ja.
Das hätte das Spiel nochmal deutlich früher etwas spannender gemacht, auf jeden Fall. Da wären sie nämlich rangekommen, ich glaube fast in ein One-Score-Game hätte es sein können. Also auf jeden Fall, also Gilmore, wie gesagt, sage ich ja die ganze Zeit schon, ist für mich ein super guter Corner und für die Patriots nach Aqib Talib und Darrell Revis, die sie da im Super Bowl-Run hatten, der beste Corner, den sie seitdem haben, extrem stark. Und Hopkins hat dann eben auch viele Bälle gefangen, als die Patriots dann auch ziemlich viel Zonenverteidigung gespielt haben und sie dann eben aus der Shotgun Pistol Formation heraus diese Slant Routes gelaufen sind. Und das sind aber auch Sachen.
Ja, aber eben halt keine Yards auf der Catch, ne? Und genau. Das ist ja auch nicht zu verachten. Also gerade das Tackeln ist durchaus so ein fundamentales Ding, auf dem Bill Belichick auch immer und ziemlich viel drauf rumreitet und wo Gilmore auch, finde ich, im letzten Jahr manchmal nicht so gut ausgesehen hat.
Klar, aber ich glaube, das war wirklich mit auch vom Gameplan dann im Spiel selber, dass Bill Belichick gesagt hat, gib Hopkins von mir aus noch 3 Receptions für 20 Yards. Wenn sie das so weiterspielen, nehmen sie extrem viel Zeit von der Uhr, das kann uns nur helfen. Solange wir ihn so in Schach halten, dass er uns nicht für einen 50-Yarder irgendwie zum Touchdown durchbrennt. Und im Vergleich dazu, der gute Jalen Ramsey, der ja die Klappe weit aufgerissen hat und nächste Woche gegen die Patriots spielen wird, der hat gegen Odell Beckham, ich glaube, 11 Catches zugelassen. Also
für wie viel? 130 oder sowas? Oder?
Ich weiß es nicht genau, es war einiges. Also der, und das im Vergleich und Hopkins oder Beckham sind auf jeden Fall zwei Spieler, die man ganz gut vergleichen kann. Von daher kann man sehr zufrieden sein mit Hopkins. Ich habe noch einen guten Punkt und zwar Rex Burkett, James White und James Devlin, die ich mal zusammenfasse. Jetzt dadurch, dass Hill ja relativ wenig gespielt hat, haben die drei mich extrem überzeugt und ich musste sehr, sehr oft sehr, sehr schmunzeln, dass die Patriots es einfach immer wieder schaffen, die Texans zu überraschen mit einer Sache, mit denen die Texans offenbar nicht gerechnet haben, ob das Dion Lewis damals war im Playoff-Game. Diesmal waren es Formations, die Texans, glaube ich, so nicht erwartet hatten, mit Rex Burkhardt, mit James White und James Devlin teilweise auf dem Feld. Eben Brady die Möglichkeit gaben, Pre-Snap zu sehen, was machen die Texans und teilweise sehr interessante Formations, die ich so auch noch nicht gesehen hatte, mit zwei Running Backs im Backfield, einer shiftet raus, der nächste shiftet raus und auf einmal kommt James Devlin zurück ins Backfield und fängt dann den Pass aus dem Backfield heraus. Also das waren Sachen, da muss man wirklich sagen, Josh McDaniels hat da einen großartigen Job gemacht, diese Receiver-Knappheit, mit der er zu kämpfen hat als Offensive Coordinator, perfekt zu umzumünzen, indem er seinen Fullback auf einmal einsetzt und Devlin mit 4 Catches für 22 Yards hört sich jetzt nicht großartig an, aber war in den Momenten extrem wertvoll.
Ja, jetzt Devlin, Devlin alleine auf die Gutliste würde ich, glaube ich, nicht packen wollen, dazu war der Impact nicht groß genug,
deswegen
auch wenn der letzte Catch von ihm. Das ist sehr gut. Ja. Aber der letzte Catch von ihm war natürlich extrem wichtig. Ne? Hat das neue First Down gebracht und die Zeit halt dann im Endeffekt den Punt ermöglicht bis zur 1-Yard-Linie. Also das ist aber auch ein sehr schöner Punt von Ryan Allen. Und dann die Zeit, glaube ich, auf knapp unter eine Minute runterlaufen lassen. Also da war das Spiel schon eigentlich so gut wie vorbei. Denn daraus zu kommen, das ist sehr schwierig. Und da war Devlin instrumental für. Die anderen Catches, die er auch hatte, das waren halt immer so 3, 4, 5 Yards Dump-Offs, sag ich mal. Ne? Anstatt den Ball wegzuwerfen, hat man ihn halt zu Devlin geworfen. Und sehr sicher halt immer ein paar Yards dabei rausgekommen. Ne? Also das war schon gut. Nur eine Sache darf man von Devlin, glaube ich, nicht erwarten. Der wird, glaube ich, niemals großartig Yards auf der Catch produzieren. Ne? Also wenn er den Ball hat, dann kann er eigentlich direkt aufs Knie gehen. So ungefähr.
Ja, ist so ein bisschen wie so eine Bowlingkugel, die dann nach vorne rollt.
Genau.
Aber was halt schön ist, ist halt, Brady wird den Ball los und wenn es dann auch nur 3 Yards sind,
Ist besser als eine Incompletion.
Ist besser als eine Incompletion und vor allen Dingen auch, es gab ja diesen Soundbite noch, dass ein paar Spieler aus der D-Line von den Texans dann auf der Bank saßen und gesagt haben, okay, wie sollen wir an ihn rankommen, er wird den Ball so schnell los. Und die Brady einfach die Möglichkeit zu geben, mit den Running Backs einfach diese Mismatches zu kreieren gegen die, muss man auch sagen, nicht ganz so schnellen Linebacker der Texans, das war halt einfach schön. Und das hat natürlich auch den Pass Rush extrem müde gespielt einfach, weil wenn du immer wieder anrennen musst und jedes Mal bist du mindestens eine Sekunde zu spät eigentlich, dann zieht dich das langsam aber sicher runter.
Ja, das ist natürlich dann immer die Frage, wie verteidigt man dann die schnellen Bälle, die dann schnell rausgehen, und was opfert man dafür dann in der Tiefe ab, wenn man dann vielleicht mit Devlin auch in die Pass Protection reingeht oder wie auch immer. Sicherlich eine großartige Stärke. Ich hätte jetzt auch nur noch eine Person, die mich doch auch positiv überrascht hat, mit Philip Dorsett in der Plusseite. Wie viele Yards hat er gehabt? Ich glaube 66, wenn ich das richtig in der
Sieben
in der
Targets gehabt. Und sieben Receptions, alles auch sehr schön.
Das ist wirklich das Besondere dabei, dass er wirklich jeden Ball gefangen hat. Das hilft natürlich auch immer, das berühmte Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Brady aufzubauen, dass man halt vermeintlich braucht, um überhaupt einen Ball in seine Richtung geworfen zu bekommen. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte dann doch eher gedacht, dass dann Hogan vielleicht dann derjenige ist mit dem mehr Pass Würfen in seine Richtung. Das hört sich scheiße an. Dorsett sehr gut. Hat mich sehr gefreut, weil ich ihn auch irgendwie gerne mag. Also seitdem er traded wurde, mochte ich ihn doch gerne. Sehr schön, hat mich gefreut. Auch bei dem Touchdown hat er, glaube ich, innerhalb von 4 Plays 3 Bälle zugeworfen bekommen und jeder waren so für 12, 13 Yards und dann schlussendlich der Touchdown.
Ja.
Sehr schön.
Extrem wichtig. Und was wir nicht vergessen dürfen, we're taking it for granted, Christian. Rob Gronkowski. Acht Tage, 7 Receptions, 123 Yards, ein Touchdown. Tom Brady hat heute gesagt, we have to match his greatness. Also, Gronk war mal wieder Gronk, war offensichtlich gut gelaunt. Ich weiß nicht, der Report, den du noch vor dem Spiel rausgehauen hattest, dass man ihn wohl kurz davor war, ihn zu traden in der Offseason. Naja, er wollte nur für Brady spielen. Brady hat ein Wort eingelegt und jetzt ist er da und Brady und Gronk verstehen sich optimal, was unglaublich schön ist.
Ja, definitiv. Es war einiges dabei. Also zum einen der Catch, den er hatte in dem Two-Minute-Drill, ne? Das waren 40 Yards down the seam oder vielleicht 30 Yards, wo Billy O'Brien natürlich auch einen massiven Fehler gemacht hat. Es kann gut sein, dass ihr es auch mitbekommen habt, dass er doch dafür so ein bisschen geröstet wurde. sowohl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde er von Reportern gefragt, ob er nicht hätte ein Timeout nehmen sollen, damit das Play überprüft werden kann. Dann reagiert er darauf, nee, ich kann kein Timeout nehmen, das war innerhalb von 2 Minuten. Ja, obviously, natürlich kannst du kein Timeout nehmen, um das zu überprüfen, aber du kannst ein Timeout nehmen, um New York, also quote-unquote New York und den Referee-Officials, die im Stadion vor Ort sind, mehr Zeit zu geben, um die Entscheidung zu treffen, dass das Play offiziell überprüft wird, ne? Und am nächsten Tag ist er ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ja gut, hätte ich vielleicht machen sollen und blablub und so. Aber das ist für mich ein ganz klarer Coaching-Fehler. Es darf einem nicht passieren. Und ich kann nicht verstehen, dass solche Dinge passieren. Also ich kann verstehen, dass das schwer ist für einen Headcoach, das ganze Spiel im Überblick zu behalten. Ich kann aber nicht verstehen, dass man sich da nicht eine Person sucht, an die man Sachen outsourced. Dass man sagt, so wie es Bill Belichick macht. Der hat einen Ernie Adams, der diese Entscheidung für ihn trifft. Und natürlich noch viele weitere. Was genau, wissen wir leider immer noch nicht.
Das
ich würde es gerne wissen, aber gut. Genau, Ernie Adams, der Wall Street Banker Deluxe oder wie auch immer.
Der hat wahrscheinlich Mike Kendricks in die Scheiße geritten.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, Arschloch, ihr habt uns im Super Bowl besiegt, deswegen, naja, es macht nicht viel Sinn, denn er war bei den Browns, aber gut. Ja, war ein riesiger Fehler, dass Billy O'Brien da nicht einen Timeout genommen hat. Vor allen Dingen, er brauchte es nicht. Ne? Er hatte 3 Timeouts, es waren noch 40 Sekunden zu spielen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er die im Spiel noch hätte gebraucht. Ich meine, wenn er sagen will, er will keine Zeit für die Patriots erhalten, dann hätte er das Timeout kurz nehmen können, bevor Tom Brady snappt. Dann wäre die maximale Zeit runtergelaufen und hätte denen dann quasi nur einen Down geschenkt. Das wäre in dem Moment aber nicht so wichtig gewesen.
Ich glaube, er war mega, mega angesäuert, weil er eben davon ausgegangen war, dass die Referees selber sagen, okay, wir müssen das nochmal angucken, weil New York hat die Möglichkeit zu sagen, Leute, sorry, nein, es gibt jetzt nicht den Snap, auch wenn Brady das schnell machen will, sondern wir gucken uns das nochmal an. Und darauf hat Bill O'Brien dann referiert und gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, das ist deren Aufgabe. Ja. Damit hat er natürlich auch ein bisschen recht, muss man sagen. Nichtsdestotrotz hast du absolut recht. Hätte er mit seinen drei Timeouts, die er noch hatte, einfach sagen können, zack, bumm, hier, ich möchte mir...
Ja, aber das haben wir alle naselang. Wir haben das alle naselang, dass New York braucht zu lange dafür, um diese Entscheidung zu treffen. Das kommt immer wieder vor in den Two Minutes. Gute Teams gehen rushen zum Snap, machen einen Quick Snap, rufen irgendwie, keine Ahnung, Tallahassee oder sowas. Das ist halt ein Spiel, der genau darauf... Ja, keine Ahnung, oder Omaha oder was auch immer. Irgendein Codewort.
Miami.
Und... ja, vielleicht auch Miami, wer weiß. Und das passiert halt immer wieder. Und das ist nicht eine Sache, die die Patriots exklusiv für sich alleine immer ausnutzen. Das macht jedes gute Team. Ich bin mir sicher, dass ein Aaron Rodgers auch so ein Wort hat, um dann dahin zu rushen. Und es ist auch einfach, es ist kein Geheimnis. Ne? Das ist die Sache. Es ist nichts Neues. Und natürlich ist es die Aufgabe der Refs, das zu tun. Aber es ist auch allen klar, dass sie es oft genug nicht schnell genug schaffen. Ne? Und das ist einfach dann Aufgabe des Coaches.
Und was man sagen muss, wo man genau in dem nächsten Spielzug sieht man einfach den Unterschied, wie konzentriert und gut die Patriots das machen, weil der Brady rusht zu der Line, spielt den Spielzug schnell aus, sodass man eben nicht mehr sich das den vorigen Spielzug mit Gronk anschauen kann, gibt den Ball an Rex Burkhardt, Rex Burkhardt läuft, fumbelt den Ball, Chris Hogan nimmt ihn auf und die Patriots callen direkt einen Timeout, sehen das direkt, okay, wir haben den Ball, nehmen direkt das Timeout und ich habe das Spiel geguckt und dachte mir so, weil bei CBS lief halt die Uhr weiter runter und die haben es nicht angehalten, obwohl die Patriots schon das Timeout genommen hatten und ich dachte mir so, nein, warum machen die nicht, nehmen die nicht das Timeout, warum nehmen die nicht das Timeout, die Patriots sind doch noch im Ballbesitz, warum nehmen sie nicht das Timeout, die Zeit läuft runter. Aber da haben sie so schnell reagiert, die haben gesehen, Fumble, Hogan recovered Timeout, sofort und da sieht man halt einfach, dass sie halt, was dieses Game-Management angeht, verdammt gut sind.
Ja, beziehungsweise, ich meine, okay, vielleicht sind auch irgendwelche Dinge, die ich nicht dabei beobachten kann. Ne? Aber ich denke mir einfach, okay, es kann nicht so schwer sein, eine Person einzustellen, die für solche Dinge zuständig ist, sie zu beobachten und mit der dann auch über einen längeren Zeitraum natürlich auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil du musst dich als Coach dann ja schon darauf verlassen können und das kann dich auch das Spiel kosten unter Umständen, wenn es die falsche Entscheidung ist, aber sowas brauchst du.
Na gut, wir können davon ausgehen, dass auch Bill O'Brien im Booth oben jemanden sitzen hat, der ihn berät und der ihm sagt, ja, challenge das, also das auf jeden Fall, davon können wir ausgehen.
Ja,
weil das
ja
alle
was
Teams
mir aufgefallen
haben,
ist, dass die Bilder von CBS, die Wiederholung, weil ich hatte genau die gleiche Frage, war es ein Catch, war es kein Catch und wir haben irgendwie nur zwei Bilder gesehen, wo es noch nicht so ganz ersichtlich war, bis dann die Patriots wieder gesnappt haben. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass der Replay-Official von den Texans dann in dem Moment das nicht genau entscheiden konnte. Ja. Aber der hat dann wahrscheinlich auch einfach nicht realisiert, dass es völlig wurscht ist, ob er dann Timeout nimmt oder nicht. Ne? Weil das ist halt eine Situation, da hättest du auch für eine 90% Fehlschlagchance meines Erachtens ein Timeout nehmen müssen.
Absolut. Selbst Belichick hat es ja dann bei dem Catch von Hopkins auch gemacht. Das war ein absoluter Challenge in the Dark. Also man hat einfach nur geguckt, okay, so schnell können wir es jetzt nicht analysieren. So viele Kameraperspektiven haben wir nicht. Deswegen werfe ich jetzt die Challenge weg. Und war dann im Endeffekt ein Catch, aber er hat es zumindest nochmal sich angucken lassen können. Und das war dann.
Ja, und das war schlussendlich eine Situation, wo es schädlicher war, das Timeout
genau.
zu nehmen, als es halt für Billy O war. Ne? Aber ja, gut, ist ja nicht der Billy O'Brien Podcast hier.
kommen wir zum Bad, nachdem wir das gut abgearbeitet haben. Bad, was uns nicht gefallen hat beim Spiel der New England Patriots gegen die Houston Texans. Ich fange mal an, die Kickoff-Coverage. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob Joe Judge, der Coordinator oder auch Bill Belichick, warum sie nicht irgendwann mal aufgehört haben, die Bälle auf die Ein-Yard-Linie oder eben genau auf die Goal-Line zu schießen. Denn sie wurden da eigentlich bei jedem Return mindestens bis an die 30-Yard-Linie zurückgeschoben. Also die Returns waren sehr, sehr stark, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber die Patriots hätten auch einfach mal sagen können, okay, wir haben das jetzt dreimal gemacht und es funktioniert nicht. Offensichtlich ist unsere Kickoff-Coverage heute nicht so stark. Dann lass uns den Ball doch einfach durch die Endzone schießen, weil Gostkowski ist auf jeden Fall in der Lage dazu. Ist ja jetzt nicht so, dass ihm da irgendwie das Bein fehlt.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Wir haben es jetzt schon länger von ihm nicht mehr gesehen, glaube ich, ne? Also, aber ja, ich gehe davon auch, dass er es durchaus noch kann. Ich fand es auch fraglich. Also es geht mir ähnlich. Das ist man von den Patriots in der Art nicht gewohnt. Kann aber auch auf diese, einfach auf einen schwachen Start zurückzuführen sein, ne? Ich meine, das ganze Special Team war jetzt nicht so optimal. Wobei die Punt Coverage war gut. Hm. Sowohl Receiving als auch Kicking. Naja, Receiving, gut, das meiste war sowieso eine Faircatcherei von jemandem, der jetzt auch nicht mehr im Team ist. Kann ich vielleicht direkt den Überschwung machen zu Riley McCarron, der ja kein gutes Spiel hatte und jetzt auch wieder auf der Straße ist.
Ja,
absolut. Beziehungsweise ist er schon vielleicht wieder im Practice Squad, ich weiß es nicht genau, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr im Kader.
Nee, er wurde dann entlassen.
Ja, verständlicherweise, also der Muff Punt, ich weiß nicht, hat er überhaupt einen Punt returned? Oder ich kann mich nur an Fair Catches erinnern.
Ja, nee, nur Fair Catches. Er hätte auch, ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht, dass er den geblockten Punt von Jeremy Hill früher aufgenommen hätte. Das ist natürlich.
Ja, aber
auch,
das ist Poison, das
ja,
macht man nicht.
Das also, ist gefährlich, aber als man gesehen hat, dass der Ball dann doch relativ weit läuft und bis die Texans da waren, hatte er einen Moment, wo er ihn hätte aufnehmen können, theoretisch.
Ja. Aber da muss man davon auch nicht vergessen, dass es, wenn du da als Rookie stehst und du bekommst gesagt, du fängst jeden Ball, du machst bei jedem Ball einen Fair Catch, es sei denn, du bist dir 1000%ig sicher, das. So, ne? So wird man ihm das ja eingebläut haben. Und ja, er ist im Druck halt nicht konnte er nicht standbleiben. Hat den Muff Punt gehabt, der echt mies war. Aber gut, ausgleichende Gerechtigkeit, die Patriots hatten auch mal Glück gehabt damit. Insofern, ja. Okay, die Punt-Frage ist eine Frage, die sich weiterhin uns beschäftigen wird. Die Patriots haben jetzt einen Punt-Returner unter Vertrag genommen, und zwar Kenyon Barner, der im letzten Jahr für die Eagles aktiv war und ist, glaube ich, auch Running Back, ne?
Genau.
Ja, also insofern geht die Suche weiter, bis Julian Edelman dann zurück ist, brauchen wir, einen Flicken, würde ich es mal nennen, oder im besten Fall auch jemand für die ganze Saison, denn man möchte Jules ja nicht unbedingt immer Punts Return sehen, denn das erhöht das Verletzungsrisiko und das brauchen wir bei Jules nicht unbedingt. Naja, ich weiß es nicht. Oder wir stellen einfach Pat Chung da unten hin, der einfach jeden Ball vercatcht. Das ist, das kann er ganz gut und naja, wir brauchen nicht, vielleicht brauchen wir auch nicht unbedingt Punt Return Yardage, ne?
Ja gut, wäre vielleicht auch manchmal nicht schlecht, ne?
Wir können vielleicht noch eben auf die anderen beiden relevanten neuen Signings eingehen. Das haben wir eben vergessen, ne?
Oh, du bist heute aber ein bisschen off-topic, Christian. Das war gestern im GFA-Pod, warst du da nicht so happy, dass wir dann immer hin und her geswitcht sind.
Ja.
Nee, okay, machen wir gerne. Und zwar haben die Patriots Corey Coleman, der ehemalige First-Round-Pick, vormals bei den Cleveland Browns und dann war er auch für gefühlt 3 Stunden und einen Kaffee bei den Buffalo Bills unter Vertrag, die für ihn dann auch noch einen Drittrunden-Pick, glaube ich, getradet hatten.
Ich glaube, es war nur ein 7th-Runden-Pick.
War es nur, ja, genau.
Oder
nee.
Conditional 7th-Runden,
ja,
war das, glaube ich.
Recht, ja. Nee, 3rd-Runden-Pick war bei Dings. Genau. Da ist der jetzt bei den Patriots unter Vertrag genommen worden. Er war mehrfach, glaube ich, so wie ich das gelesen hatte, auch zu einem Workout da. Du hattest das auch schon vor einer Woche schon mal getwittert. Genau, er ist jetzt, wie gesagt, bei den Patriots. Sehr viel Upside, wie gesagt, vormals First-Round-Pick. Ein Spieler, für den die Patriots mit Sicherheit was finden können, wenn er bleibt, bei dem man sicherlich gucken kann, dass man ihn einsetzen kann mit seinem Skillset, denn es ist da so ein bisschen ähnliche Story wie bei Philip Dorsett, in meinen Augen. Ehemaliger First-Rounder, der nie so wirklich das durchschlagen kann und dann natürlich auch noch das Pech hat, dass er bei einem Team wie Cleveland landet. Da auch sehr schlecht eingesetzt wurde. Also kann man mal hoffen. Und dann auch noch der ehemalige Wide Receiver der Denver Broncos, Benny Fowler. Auch er jemand, der viel Special Teams spielt. Von daher auch da für die Patriots eine Sache. Da haben sie die Möglichkeit, vielleicht Benny Fowler für die Punt Coverage oder für das Punt Return Game einzusetzen. Er hat eigentlich auch sonst in der Offense bisher nicht ganz so viel gezeigt.
Ja. Ja gut, also ich glaube, dass Fowler ist mehr wieder so ein, ja komm, zeig mal, was du kannst und wir hoffen nicht viel. Da bin ich eher fraglich. Auch mit Coleman, das ist so eine Sache. Das ist für Coleman ist es jetzt wahrscheinlich die letzte Chance, die er bekommen wird.
Ja,
wenn
wahrscheinlich.
Du so schnell bei den Bills rausfliegst. Ja, ist so ein bisschen die Frage, ob er Charakterprobleme hat, sprich irgendwie nicht so stark, nicht so hart trainiert, wie er trainieren sollte oder irgendwie mit Autorität nicht so gut klarkommt. Oder ob er tatsächlich irgendwie körperliche Einschränkungen hat, die ihn oder zu wenig Skills hat oder wie auch immer. Wirkt so ein bisschen so, als wenn es eher so eine charakterliche Sache bei ihm wäre.
Damit können wir ja leben.
Ja, hat Bälle auch Imi.
Nee, das war mein Stift, ist runtergefallen.
Ah, ich dachte, das wäre dein Hund gewesen.
Nee,
das ja, ich rechne nicht viel mit Coleman in diesem Jahr. Wirklich nur als reine Notlösung. Nun hat er jetzt einen Einjahresvertrag unterschrieben für quasi nichts, also für $630,000, das Veteran Minimum ist ja noch nicht mehr, ist ja noch in seinem Rookie-Deal. Aber ja, ich weiß es nicht, abwarten, Tee trinken, ich glaube nicht, dass viel dabei rumkommen wird. Vielleicht sehen die Patriots genug in ihm, dass sie sagen, okay, wir wollen dich im nächsten Jahr auch noch sehen und geben ihm noch fürs nächste Jahr einen Vertrag in der Saison oder so, dass sie ihm da sagen würden, okay, wir hoffen so ein bisschen auf dich, aber ich glaube eher insgesamt, dass es nichts wird.
Ja, ich hoffe es. Ich könnte mir es vorstellen. Wer auch noch einen Besuch hatte bei den Patriots, ist der gute alte Brandon Tate. Den kennen vielleicht viele, den die Patriots damals gezogen haben. Ich glaube, ein paar Positionen vor Antonio Brown haben sie damals Brandon Tate im Draft genommen. Er war ja dann lange Zeit auch bei Cincinnati als Punt Returner. Ihn haben sie auch geholt. Vielleicht hat man bei ihm nochmal geguckt, ob er nicht vielleicht so ein bisschen Punts fangen kann. Auf jeden Fall, Brandon Tate, der ja bei den Patriots früher war und im Grunde genau, abgesehen von diesem wunderschönen Touchdown gegen, ich meine, die Vikings zu Hause, 2010, 2009 oder so, hat er eigentlich nie wirklich viel gebracht. War eine relativ große Enttäuschung, aber ein solider Special Teams Player.
Antonio Brown ist doch nicht 2009 gedraftet worden, oder?
Ich meine, dass Brandon Tate kurz vor Antonio Brown gedraftet wurde. Ich check
dritte
das
Runde,
jetzt.
2009.
Du kannst ja schon mal weitermachen mit dem
Ich bin das auch gerade am Suchen.
Genau, wann wurde er gedraftet? 2009, dritte Runde, 83. Und,
83.
Und Antonio?
Ist das 2009? Andre Brown, Aaron Brown, Freddie Brown, nee,
2010, Runde 6, 195. Ja, aber dann war es ein anderer, aus der Money Group von den Pittsburgh Steelers. Wer könnte es denn gewesen sein? Mike Wallace vielleicht?
Da müssen wir uns jetzt vielleicht auch nicht dran aufhalten. Doch. Aber Mike Wallace? Okay, dann halten wir uns daran auf.
Super, wenn man,
ja, Mike Wallace wurde tatsächlich, der wurde ein Pick nach Brandon Tate gedraftet. Der war.
Wusste ich's doch, ja. Einer von denen beiden.
Ja, gut, okay. Okay, dann sei es dir verziehen.
Okay, danke.
Jetzt muss ich gerade eben kurz husten.
Und ich fange mal
super,
weiter. Ich sag noch was.
Super Segment.
Noch was zu unserem Segment Bad, was wir nicht gut fanden, was uns aufgefallen ist. Ich tue mich ja schwer mit Eric Rowe. Ich weiß, er hat jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau, weil er eigentlich solide gespielt hat in dem Spiel, aber er war von den Receivern der am meisten zugelassen hat in meinen Augen und hatte auch in der Pass-Coverage das schlechteste Grade, also von den üblichen Bewertungsportalen. Ich bin mir einfach nicht so ganz sicher, ob er die Saison als Number 2 Cornerback wirklich durchstehen wird, Eric Rowe. Er ist solide, aber überzeugt mich einfach nicht.
Ja, aber die Frage, was kommt, wer ist besser als er, ne?
Ja, das ist
also
die Frage.
Meines Erachtens ist das Beste, was du hast, auch wenn er gerne besser sein könnte. So. Also da, ich befürchte, dass wir an ihm festkleben werden dieses Jahr.
Ja.
Wir sind noch bei schlecht, ne?
Ja, wir sind immer noch bei schlecht. Es gibt auch sonst nichts mehr. Gut hatten wir schon, die Verletzungen haben wir schon abgehandelt, jetzt kommt nur noch schlecht.
Ja, nee, also One Defense, das hat nicht gut funktioniert, da habe ich mir deutlich mehr erhofft, also gerade mit Defensive Tackle von den Cleveland rübergetradet, Danny Shelton. Ich hatte mir von ihm eigentlich wirklich erhofft, dass er so ein Start in der Mitte ist, der schwer zu bewegen ist, der auch dazu führen kann, dass die One Defense besser wird, ne?
Hm.
Das war nicht so, ich glaube 160 Yards oder so am Ende gelaufen.
Die Texans insgesamt. Miller hatte 98, Watson allein hatte 40 und Alfred Blue hatte 36.
Ja, okay, also 140 Yard Rushing von den Running Backs. Was ich ganz gut fand, war, dass Watson wirklich relativ, seine Scramble-Fähigkeiten wurden doch stark eingeschränkt. Ne? Also das hat echt gut funktioniert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Watson wirklich wieder fit ist oder nicht. Ich hatte so ein paar Mal das Gefühl, das wäre so eine Situation, in der er hätte laufen können, in der er nicht gelaufen ist. Aber wenn er gelaufen ist, ist er eigentlich auch ganz gut gelaufen. schwer abzuschätzen. Teilweise hat war auch mehr oder weniger sogar ein Spy auf dem Feld für ihn. Ne? Also in einer Situation ist mir aufgefallen, dass Grigsby da echt ein gutes Play gemacht hat, obwohl Watson die Third-Down-Conversion, war das glaube ich, Third-and-Two, glaube ich, noch geschafft hat. Aber im Prinzip hat Grigsby ihm rechtzeitig getackelt, hatte dann nur Pech gehabt, dass Watson auf ihm gelandet ist und dann dementsprechend noch weiter nach vorne gefallen ist. Das war so eine Pechsituation, aber eigentlich habe ich es mir als gutes Play von ihm notiert.
Ja, genau. Also das haben sie dann häufiger gemacht auch. Manchmal war es Van Noy, ein, zwei Mal auch Juwan Bentley, der verdammt stark auch gespielt hat.
Ja, definitiv. Auch ein, zwei Mal gut in die Pass-Coverage ja. reingedroppt. Also das aber war echt was, vieles, vieles Gutes.
Was die Run-Defense angeht, vieles haben sie ja in der zweiten Halbzeit auch erlaufen. Und da habe ich mich dann auch wieder so gefragt, ob die Patriots jetzt extra ein bisschen soft spielen und sich denken,
ja.
okay, weil dieser eine Drive, bei dem die Texans eigentlich nur, ich glaube, fast nur gelaufen sind und dann den Touchdown erzielt haben, da hat sich Bill Belichick wahrscheinlich gedacht, okay, lass die den Touchdown erzielen, ich lieg noch mit zwei Scores vorne und die nehmen dadurch, dass sie halt einfach durchgehend laufen, so viel Zeit von der Uhr. Bitte, gerne, macht es. Ich habe damit kein Problem, weil die Zeit ist hier mein bester Freund. Und ich glaube, da war es schon relativ früh so ein bisschen,
ja, so ein Gedanken hatte ich auch gehabt, sowas in die Richtung. Das habe ich mich auch gefragt, ob das damit so ein bisschen zusammenhängen kann. Aber ja, ich meine, lieber eine schwache Laufverteidigung und dafür einen guten Passrush als umgekehrt, meines Erachtens. Absolut. Das ist hat, glaube ich, mehr Impact ins Game. Also insofern, ja, also ja.
Ich habe noch einen kurzen Interior Offensive Line, hat mich so ein bisschen teilweise nicht überzeugt. Also die Tackles sehr, sehr stark. Jack Mason, da müssen wir eigentlich auch nicht immer so reden. Aber Andrews hat so ein bisschen geschwächelt auch. Hatte auch ein paar Assignments komplett verpennt.
Wieder hatte zwei Sacks gehabt am Ende. Ne? Einer war so ein Mop-Up-Sack, Sack von J.J. Watt.
Ja.
Und der andere war relativ klar. Ne?
Also da hat Andrews es komplett verpennt. Der ist an ihm einfach vorbeigelaufen. Das war nicht so gut. Da kam auch der meiste Druck dann her und dass Brady dann sich bewegen musste, auch teilweise übelste Hits dann abbekommen hat, war nicht so schön.
Das wäre noch eine gute Ergänzung zu Brady, die du gerade ansprichst. Also Brady, das war echt schon erstaunlich. Symbolisch in dem Spielzug, über den wir gesprochen haben, als er den Pass zu Devlin geworfen hat, ganz am Ende des Spiels. Da musste ich mich so ein bisschen daran erinnern. Kannst du dich an diese Nachricht erinnern, dass die Patriots jetzt einen Broken Play Coach haben?
Ja.
Hast du das mitbekommen? Weißt du noch, wie der hieß?
Nee, weiß ich nicht mehr. Aber nee,
der auch nicht mehr.
Hängt wahrscheinlich immer mit dem Taekwondo Coach ab.
Ja, mit dem Martial Arts.
Ja, genau.
Ja, nee, das hat mich so echt so ein bisschen daran erinnert. Also Brady, es ist ja auch so, jede Offseason hat Brady irgendetwas, auf das er sich quasi fokussiert, das er verbessern will. Und seit einigen Jahren hören wir jetzt immer wieder, dass er sein Pocket-Movement verbessern möchte, dass er daran stark arbeitet. Und das hat sich in dem Spiel auch wieder echt gezeigt. Ne? Also nicht nur das Pocket-Movement selber, auch teilweise so halb Scrambling, würde ich das jetzt mal nennen. Das ist natürlich nicht was einem Russell Wilson gleichzusetzen ist und auch noch lange nicht bei einem Aaron Rodgers. Aber das verbessert sich bei ihm. Ne? Und das ist wirklich erstaunlich, finde ich. Das ist auch wieder Zeichen seiner Größe.
Das ist absolut erstaunlich. Also man muss wirklich sagen, vor allen Dingen in den letzten drei Jahren ist er da so viel besser geworden.
Ja.
Wenn man sich überlegt, so in den Jahren davor, die 10 Jahre davor, da war das wirklich überhaupt nicht da. Und man kann sagen, was man will, aber da hat er wohl wirklich irgendeinen Plan laufen, der sehr, sehr gut funktioniert. Und er hat ja auch unter der Woche dann wieder sein T-Shirt an, Pliability, bei einer Pressekonferenz. Auch da ist er dann bei diesem einen, ich glaube, als J.J. Watt ihn...
Warum darf er das überhaupt? Eigentlich müsste er dafür eine Fine bekommen. Keine Original-NFL-Ausrüstung.
Nee, das muss er auch bei den wöchentlichen Interviews nicht. Nur nach.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon.
Ah, okay. Ah ja, okay, das kann sein.
Naja, auf jeden Fall, das war sehr, sehr erstaunlich. Und das muss man wirklich sagen, da bringt er einfach jedes Jahr wieder irgendwas Neues mit. Und das ist schön. Also da kann man wirklich sagen, 45, kein Problem, das wird er schaffen.
Eine Sache wollte ich noch erwähnen, die ich ein bisschen kurios fand im Spiel. Oh, ja.
Okay.
Das war relativ zu Anfang, meine ich, wo Hightower im Prinzip, Watson ist, glaube ich, gescrambled für 12 Yards dann am Ende. Und Hightower ist irgendwie so nur nebenher getrabt. Kannst du dich daran erinnern?
Nee, kann ich nicht.
Das war jetzt auch nicht so ganz offensichtlich.
Also nicht an das Hightower Hinterhertraben. Ich kann mich an den Spielzug erinnern, aber ich habe jetzt nicht Hightower.
Ja, er ist nicht hinterhergetrabt, sondern er ist so dann, ja, der hat so die Mitte abgedeckt. Das ist quasi so, ist so geslidet in die Mitte und hat gesagt so, nee, ich bin hier, kannst nicht in der Mitte laufen, aber hat jetzt auch nicht wirklich so einen Effort gezeigt, dass er sagt so, ich tackle dich, ne? Das war mehr so so ein Beschatten, wenn du so willst, ne? So, das war irgendwie, das sah sehr komisch aus. Und dann hatte ich noch eine weitere Szene, die ich jetzt beim zweiten Mal schauen leider nicht mehr gesehen habe, wo ich auch das Gefühl hatte, aber die habe ich nicht wiedergefunden. Das war so ein bisschen komisch, also irgendwie.
Also meinst du, er ist noch nicht so ganz wieder bei 100%, was den Speed angeht, was den Antritt angeht?
Ich will hoffen, dass es das ist, nicht, dass es irgendwie eine generelle Decline ist, ne? Das wäre nicht wirklich schön.
Das wäre ein bisschen früher auch, oder?
Wäre vielleicht, ja, wer weiß. Also er hat jetzt auch schon einige Verletzungen und als Linebacker ist es ja ein bisschen ähnlich wie Running Back, da hat man ja auch eine hohe Verschleißzahl, da geht das alles etwas schneller vonstatten, aber ich will den Teufel jetzt nicht an der Wand malen. Das ist mir nur aufgefallen, ich fand es in erster Linie amüsant und nicht besorgniserregend.
Okay, dann haben wir noch ein paar Minuten, Christian. Schauen wir auf Spieltag Nummer 2. Die Patriots am Sonntag um kurz ein Viertel, 25 Minuten nach 10 genau, spielen sie gegen die Jacksonville Jaguars. Das Rematch des letztjährigen AFC Championship Games. Wurde viel drüber gesprochen im letzten Jahr. Wir hatten in der Offseason viel drüber gesprochen. Jacksonville hat das erste Spiel gewonnen. Jetzt auch nicht überzeugend gewonnen, aber gewonnen in New York gegen die Giants. Jetzt treffen die beiden. Muss man auch erstmal, absolut. Treffen die beiden aufeinander. Was ist dein Ausblick?
Ja, ich habe jetzt einen besseren Ausblick, als ich es vor einer Woche hatte, muss ich sagen. Also ich fühle mich jetzt deutlich stärker in dem Fall. Mhm. Ich glaube, dass die Pets das Spiel gewinnen. So ein bisschen fraglich, Knackpunkte wird halt sein, wird die Pass Protection wieder so gut sein? Das ist wirklich die große Frage, ne? Denn auf dem Papier ist der Pass Rush von den Houston Texans mit Jacksonville vielleicht zu vergleichen von der Stärke. Mhm. Wenn du J.J. Watt und Jadeveon Clowney anschaust.
Whitney Merciless.
Ja, aber ich bin mir halt noch nicht so sicher, ob es wirklich ob das jetzt wirklich so gut war. Also das weiß ich noch nicht. Das ist für mich die Frage. Und die andere Frage wird sein, Leonard Fournette hat jetzt ein Hammy im Moment, ist questionable. Ich denke, dass er spielen wird. Man hat auch irgendwie, ich habe auch ein Video von ihm gesehen, jetzt fällt mir der Name von der Reporterin nicht ein, die irgendwie relativ nah an den Spielern immer dran ist. Die hat irgendwie mit Adrian Peterson irgendwie abgehangen und da die News gebrochen, dass er bei Washington unter Vertrag gehen wird. Und jetzt hat sie auch nach dem Spiel in New York mit Leonard Fournette, das könnte sein, ja. Hat sie mit ihm auch gesprochen, er meinte, ja, for sure, I'm gonna play. Also der war sich ziemlich sicher, dass er spielen wird. Ich gehe eigentlich auch davon aus, auch wenn er heute, glaube ich, nicht trainiert hat. Aber wie gut wird er sein? Und was ist mit der One-Defense, die wir eben angesprochen haben? Ne? War das jetzt wirklich so ein Situationsding oder ein Gameplan-Ding? Oder ist die One-Defense generell schwierig? Denn wenn du gegen eine verdammt starke Defense spielst, ich meine, die Pass-Coverage ist jetzt auch nicht zu verachten. Ne? Du hast eben über Jalen Ramsey gesprochen und AJ Bouye. Und gepaart mit einem guten Pass-Rush könnte das dafür sorgen, dass die Offense von den Patriots ins Stocken gerät, wenn dann eben vielleicht dann auch nicht unbedingt die Running Backs zur Verfügung stehen. Ne? Ich meine, wir haben noch Mike Jack, einen verdammt starken Linebacker. Dann könnte das offensive Probleme geben und dann kann auch ein Laufspiel gefährlich werden. Ne? Also
mein größter Knackpunkt ist das Backfield von den Jaguars und die Linebacker, die ich jetzt mal in der Pass-Coverage mit dazu zähle, grob, die sind einfach verdammt schnell und haben deutlich mehr Speed als Houston. Also Houston, die haben Jackson, der aber auch ein bisschen in die Jahre gekommen war, den hatten sie Tyrann Mathieu, der gut gespielt hat, aber das war es so ein bisschen. Und die Jacksonville Jaguars haben die wahrscheinlich schnellsten Linebacker insgesamt in der Liga, wenn vielleicht auch nicht overall die besten, bestimmt nicht, aber die schnellsten auf jeden Fall. Und sie haben das vielleicht beste Cornerback-Duo und sie haben sehr, sehr, sehr solide Safeties. Also da wird es deutlich schwieriger sein, diesen Plan umzusetzen, eben auch die Running Backs dementsprechend einzusetzen. Bin ich gespannt. Also da mussten sich ja auch schon im letzten Jahr die Patriots einiges einfallen lassen. Das, worauf ich mich halt sehr freue, ist Gronk. Ich wünsche ihm, dass er wirklich ein großartiges Spiel hat gegen Jalen Ramsey. Und wenn die Jaguars Jalen Ramseys Worten folgen und ihn auf Gronk setzen, wäre das auch großartig für die Patriots, weil sich dann sehr, sehr viele Räume öffnen würden. Also da bin ich sehr gespannt.
Meinst du, dass Gronkh die Erlaubnis von Bill Belichick bekommt oder so ein Zunicken bekommt, dass er Jalen Ramsey aus dem Club rauswerfen darf?
Absolut, ja.
Das war gegen die Colts und zwar
Sergio Brown, der auch mal bei den Patriots war. Der musste den Club verlassen, der hatte keine Eintrittskarte mehr.
Wo er ihn irgendwie, keine Ahnung, 20 Yards außerhalb des Feldes rausgeblockt hat, mehr oder weniger. Ne? Ja, ich meine, was positiv ist, also vor dem Receiving Corps habe ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, das macht mir so ein bisschen unwohliges Gefühl, dass ich so gar keine Angst vor denen habe. Didi Westbrook, Keelan Cole, Austin Seferian Jenkins als Tight End und Donta Moncrief. Habe ich jetzt nicht so richtig viel Angst vor. Vor allen Dingen auch bedacht, dass sie die Bälle von Blake Bortles zugeworfen bekommen, der im letzten Spiel wieder mal sagenhafte 55% Completion Rate hatte. Also da habe ich jetzt nicht so viel Sorgen, aber wie gesagt, das Laufspiel kann relevant werden, wenn es halt ein Low-Scoring-Game wird, ne? Und dann könnte es gefährlich werden. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass man gegen die Receiver mit Man-to-Man spielen kann und dann mehr eine Box reinpackt und damit dann das Laufspiel unattraktiv macht und vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr zuversichtlich.
Ich bin auch zuversichtlich. Ich glaube auch gerade jetzt nach Woche 1 spielt Jacksonville Giants. Wenn man sich das anschaut, dann das Spiel der Patriots, haben die Patriots einen Vorteil. Sollten das Spiel gewinnen, hoffen wir es alle mal. Genau. Das war's von meiner Seite, Christian. Wenn du nichts mehr hast.
Nee, ich bin auch gut soweit.
Das freut mich. Dann danke ich allen, die uns zugehört haben hier bei der ersten Folge in der neuen Saison vom Petspot. Bleibt fleißig bei uns, bewertet uns, gibt uns Sternchen und viel Spaß am Sonntag mit dem Spiel und dann in der kommenden Woche die Spielbesprechung hier bei uns im Petspot. Bis dahin, ciao.